Ja, den Text, den ich heute mitgebracht habe ich wieder aus dem Markus-Evangelium gewählt. Den sehen wir auch gleich hier vorne auf der PowerPoint. Und den will ich uns lesen. Und da ist es das Kapitel 16 und da die Verse 14 bis 16. Danach, hier geht es um Jesus, offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ich möchte noch zu Beginn mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Herr, ich danke dir, dass dein Wort wirklich so eine Quelle lebendigen Wassers ist. Dass wir immer wieder neu erfrischt werden dürfen von deinem Wort. Dass dein Wort uns Leben spendet, ja, uns Freude spendet, uns Freude schenkt. Danke dir, dass wir heute dein Wort in unseren Händen halten dürfen, um danach zu lesen von dem, was diese Zeugen damals aufgeschrieben haben. Und dass wirklich ein Wissen in unserem Herzen hervorkommt und ein stabiles Fundament in unserem Leben wird, dass du wirklich der bist, der auch heute und zu jeder Zeit durch dein Wort zu uns sprechen will. Und Herr, so segne dein Wort, segne jeden Einzelnen, der heute zuhört, dass es ja uns alle kräftigt, Herr, für die kommende Woche und für die kommenden Zeiten. In Jesu Namen. Amen. Also hier lesen wir etwas von dem, nachdem Jesus auferstanden war und den Jüngern begegnet ist. Es ist die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und ich habe so, manchmal, man kann sich so vorstellen, also einen Termin, den kannst du bei deinem Arzt machen. Du kannst sogar, ein Bürgermeister hier von Neuwied, den kenne ich noch nicht, aber selbst wenn ich unbedingt wollte, ich glaube, ich könnte einen Termin machen. Ich weiß sogar, man kann auch einen Termin bei der Angela Merkel machen, bei unserer Bundeskanzlerin. Und vielleicht hat man Glück und man kann tatsächlich dieser Person dann nachher hingehen und ihr die Hand schütteln. Momentan nicht, geben wir halt einen Ellenbogen, wie auch immer, aber es wäre durchaus möglich. Aber eine Sache, die kannst du nicht so ganz einfach tun. Du kannst nicht in den Himmel gehen und dann einfach sagen, jetzt so zack, in das Übernatürliche, gehst du oben in den Himmel und sagst dann Hallo zu Gott. Also wir wissen, es geht anders, wir brauchen das Gebet und so weiter und da ist Begegnung da. Aber so kommen wir nicht einfach dahin. Und ich hatte gestern, habe ich mal so geschaut, es gibt tatsächlich so Flüssigkeitsbehälter. Und da sind so bestimmte Scheidewände drinne oder so Trennwände und die sind so eine Art Filter, die lassen das Wasser in eine Richtung oder die Flüssigkeit in eine Richtung durch und andere Teile lassen sie nicht durch. Ja? Und so genau habe ich gedacht, so ist das eigentlich auch mit uns Menschen. Da nach oben geht's nicht. Wir können nur in eine Richtung, aber der von oben, der kann uns hier begegnen und der kann uns überall begegnen. Und er ist der, der quasi überall durchgehen kann. Und wir brauchen das, was wir brauchen, ist wirklich die Begegnung. Wenn du eine Folie weiterschaltest, ja, Erwin. Wir brauchen wirklich diese Offenbarung von Jesus, von dem Auferstandenen. Und wo begegnen wir Jesus? Wo können wir ihm begegnen? Und Wilhelm Busch, das war so ein, er ist schon seit vielen, einigen Jahren schon verstorben. Viele Jahre nicht, ich glaube 1980 oder 90 ist er verstorben. Und das war ein alter Pfarrer aus Essen. Und ganz berühmt war er eigentlich dadurch geworden, dass er viele Evangelisationen sogar durchgeführt hat. Und der hat mal was gesagt. Und der hat gesagt, der Landeplatz für den Heiligen Geist ist das Wort Gottes. Das hat er mal gepredigt und ich habe gedacht, ja genau das stimmt. Der Heilige Geist, der fühlt sich wirklich wohl, wenn wir im Wort Gottes lesen und da will er uns begegnen. Und Johannes 14, 26, da heißt es, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das bekräftigt das eigentlich. Warum? Weil hier steht, dass der Heilige Geist, der wird uns alles lehren und uns an alles erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Das ist schon krass, wenn man sich so das vorstellt, dass er wird das, was du mal gelesen hast, wird er dir in Erinnerung rufen. Aber Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir das irgendwann mal gelesen haben. Also wir brauchen schon irgendwie eine Erfahrung, dass wir da irgendwas schon mal gelesen haben. Und ich sage euch, ich war mal auf so einer Jugendfreizeit, da war ich selber noch sehr jung, und da erzählte mir mal einer, der da bei uns im Zimmer lag, das war so ein etwas älterer Mann schon, der war nicht ganz jugendlich, und der hat mir mal dann so erzählt, dass er eine Begegnung mit Jehova-Zeugen hatte. Und dann ganz besonders mit einer jungen Frau, wo er ins Gespräch kam. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Gespräche mit Jehova-Zeugen hattet. Bei mir ist das, ich hatte einige Gespräche mit ihnen. Und ich hatte immer so manchmal so ein Gefühl, als wenn die so auf so einer Eisenbahnschiene drauf sind. Also was so das Gedankengut angeht. Wenn du irgendwie, hatte ich mal so versucht, irgendwie so einen anderen Gedanken mit reinzubringen. Natürlich haben wir über die Bibel gesprochen. Aber das ist echt schwierig. Die sind wie auf so einer Schiene drauf. Kennt ihr das? Ja, ist so, ne? Also so mal abbiegen so schnell geht einfach nicht, ne? Oder mal so einen neuen Gedanken zulassen. Und man merkt dann auch manchmal ganz schnell, wenn man sagt, okay, lass uns doch mal zusammen beten. Also die verabschieden sich relativ schnell, habe ich gemerkt. Und das Ding war bei ihm aber, er merkte, dass er, während er mit dieser Frau gesprochen hat, der Heilige Geist ihn auf einmal Bibelstellen in Erinnerung rief, die er kurz zuvor gelesen hat. Und das war aus dem Johannesevangelium. Und er sagte, das war so unglaublich, dass er die Bibelstelle kaum ausgesprochen hat, auf einmal kam, bumm, die nächste Bibelstelle in seinen Gedanken ploppte auf. Und er sprach die Bibelstelle aus und zack, war es die nächste. Und er sagt, das ging so 5, 6 Bibelstellen durch. Und die Frau, die stand nur da, hat ihren Mund aufgemacht, hat ihre Bibel rausgeholt. Und das war wirklich eine gute Zeit, die er dann dort hatte, weil diese Frau sich wirklich für das Evangelium geöffnet hat. Also der Heilige Geist, der fühlt sich richtig wohl mit dem Wort Gottes und er offenbart es uns, auch selbst wenn wir in schwierigen Phasen in unserem Leben sind. Das ist ja auch manchmal so, du bist in irgendeiner Phase, auf einmal hast du eine Bibelstelle im Kopf. Und du denkst, wo kommt die denn auf einmal her? Ich sag euch, der Heilige Geist erinnert uns an Dinge, die wir manchmal, ja, die wir gelesen haben, aber die man nicht immer so gerade griffbereit hat. Aber er hilft uns. Er hilft uns dabei. Den Emmaus-Jüngern, das waren so 2 Jünger, die von Jerusalem nach Emmaus gingen. So genau an dem Tag, wo Jesus gerade auferstanden ist. Und die waren eigentlich so in ihren Herzen tief betrübt. Die hatten nämlich sich was ganz anderes vorgestellt, wie das mit Jesus eigentlich laufen sollte. Und dann lesen wir, ich glaube, ich habe die irgendwo auch aufgeschrieben, die Bibelverse. Ja, können wir später nochmal reingucken. Und der, wo Jesus dann mit ihnen gegangen ist, haben sie ihn nicht sofort erkannt, weil ihre Augen wurden gehalten. Und das Krasse war, während sie gingen, was hat Jesus gemacht? Er hat in das Wort Gottes reingeschaut und hat angefangen, sie darüber zu belehren, was Christus doch alles erleiden muss und wie es dann auch weitergehen sollte. Natürlich hat er doch seinen Jüngern mehrere Male, hat er ihnen darüber schon erzählt und ihnen darüber berichtet. Aber irgendwie, das hat nicht so ganz gegriffen. Aber hier, wo er mit ihnen dann darüber nochmal gesprochen hat, wo er den Emmaus-Jüngern begegnet ist, auf einmal, als sie dann irgendwann irgendwie zu ihrer Unterkunft ankommen und er das Brot bricht, wie Schuppen von den Augen fällt es ihnen runter. Sie erkennen Jesus und dann entwich er ihnen, weil er ist ja der aus dem Übernatürlichen kommt und er verschwindet vor ihren Augen und sie sitzen nur da und sagen, hey, haben nicht unsere Herzen angefangen zu brennen? Hat es Feuer, dass der Glaube, der schon fast ausgelöscht ist, ist das nicht wieder zum Brennen gekommen? Und das ist etwas, das, was der Heilige Geist auch in uns bewirkt, dass sein Wort uns lebendig wird, dass wir die Begegnung mit dem Auferstandenen durch sein Wort haben. Ja, ich glaube, jeder, der irgendwann Christ geworden ist, er braucht die Offenbarung mit dem Auferstandenen Jesus. Ich glaube, jeder braucht sie. Ich meine so, ich weiß, wo ich zum Glauben an Jesus gekommen bin. Da war ich noch ein relativ junger Mensch. Ich glaube, ich war 15 oder war ich 16, weiß jetzt nicht mehr so genau. Aber es ist ja auch sehr unterschiedlich, wie Gott sich den Menschen offenbart. Bei mir war es so, wo ich da während einer Predigt da in einem Gottesdienst gesessen habe und der Prediger, das war ein Evangelist, bei uns in der Gemeinde, da wo ich herkomme, da aus Bonn, der hat darüber gesprochen, über Golgatha. Und ich weiß, wie er die Liebe Gottes so groß vor meinen Augen gemalt hat. PowerPoint gab es damals noch nicht. Overhead-Projekte gab es schon, aber die haben die da nicht benutzt. Fanden die, glaube ich, nicht so cool. Aber das war wirklich Bilder, die er vor meinen Augen gemalt hat, mit seinen Worten, die sich bei mir so eingeprägt haben, dass ich da gesessen habe und eigentlich vorher immer gedacht habe, ich war ja in der Gemeinde da quasi aufgewachsen, von klein auf war ich da in dieser Gemeinde, bin umhergelaufen, wir haben da zusammen gebaut, ich habe noch die Schubkarre gefahren mit 6 Jahren. Also ich habe gedacht, ich bin eigentlich gar nicht so schlimm. Ich bin doch eigentlich ein ganz guter Kerl. Also so, ich habe keinen umgebracht, ab und zu meine Schwestern habe ich schon da geschlagen und so. Und Tränke dort organisiert. Ich kann euch sagen, da gab es so ein Leergut, wie heißt das, wo die Getränke dort gelagert werden. Da war ein hoher Zaun drüber, drumherum. Und da sind zwei von meinen Freunden rübergeklettert und ich mit 2 anderen war von der einen Seite und die haben die Kisten rübergeworfen. Und dann haben wir die Kisten genommen, sind wir zum Edeka rübergelaufen, haben die dort abgegeben und dann von dem Leergut, da waren wir 8 oder 9, glaube ich, ne, aber wir waren schon richtig gut organisiert, haben mal Süßigkeiten gekauft. Und ich kann mich erinnern, ich saß dort bei dieser Predigt und auf einmal wurde mir bewusst, hey, da ist eine Sünde in deinem Leben und die trennt dich von dem lebendigen Gott, weil das eine Sünde ist. Und ich, der ich eigentlich dachte, dass ich immer gut bin, ich saß dort und bekam diese Offenbarung. Das war wie eine Offenbarung von meinem sündigen Zustand. Und ich wollte nichts anderes, als zu diesem Prediger zu gehen und zu ihm zu sagen, hey, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Ich brauche Vergebung meiner Schuld, weil ich wusste, diese Schuld, sie trennt mich von Gott. Und dann bin ich, es war dann so, dass da unten im Keller gab es einen Seelsorgeraum, ich bin dann zu ihm hingegangen und ich wollte ihm alles bekennen, aber der wollte gar nichts hören, der hat aber mit mir ein Gebet gesprochen und der hat es mir sogar vorgesprochen. Der hat mir eigentlich ein Gebet gesprochen, wo er gesagt hat, hey Jesus, hier bin ich, vergib mir meine Schuld, ich erkenne dich an, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist und mit dir will ich mein Leben gehen. Und als ich das gebetet habe, ich hatte nur gedacht, ich habe diese unglaubliche Offenbarung gehabt. Ich habe wirklich die Reue in meinem Herzen gespürt. Und danach bin ich dort rausgegangen und dachte, ich habe doch eigentlich jetzt nur ein paar Worte hinterher gesprochen. Das waren so meine Gedanken, die ich da hatte. Aber ich weiß, wo ich dann wirklich rausging. Meine Eltern haben draußen gewartet. Dann bin ich dorthin gegangen und da in dem einen Moment kam dann diese unglaubliche Gewissheit, die kann ich nicht anders beschreiben, dass ich wusste, diese Schuld, dass ich damals geklaut habe, die ist vergeben. Und alle meine Schuld, alle meine Sünden sind weg. Warum? Das haben wir Freitag gehört, weil Jesus diese Schuld am Kreuz von Golgatha getragen hat, weil er meine Schuld auf sich genommen hat. All das Dunkle, all das, was mich von Gott trennt, all die Finsternis, all das hat er auf sich genommen, hat das Gericht auf sich genommen, damit ich frei sein darf. Und diese Freiheit, die habe ich dann erlebt. Natürlich habe ich dann versucht, das irgendwie wieder gut zu machen. Ich habe so viele Kisten, Pfandkisten, wie ich nur bekommen habe, habe ich zu dem Laden gebracht, weil mittlerweile war ja auch ein anderer Chef und so weiter da. Und da habe ich gedacht, ich gebe das einfach alles umsonst ab, damit der Laden ganz viel Leergut von mir bekommt, weil ich ja auch von dem, naja, sind schon ein paar Jahre her gewesen, aber auch was genommen habe. Aber das war etwas, was mich bewegt hat, da wieder gut machen, etwas wieder gut machen zu wollen. Ja, die Offenbarung mit dem Auferstandenen, die verändert uns, die verändert wirklich unser Leben. Die hat diese Emmaus-Jünger verändert und aber auch die Jünger. Und wenn wir auf der nächsten Folie sehen, da sehen wir hier, dass es hier in Markus 16, 14 in dem zweiten Teil vom Vers weitergeht. Und er tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Hier in diesem zweiten Teil des Verses hatte ich mal so ein bisschen so nachgeschaut, wo dieses Wort tadeln steht. Das ist wirklich hier ein Tadel. Ihr, vielleicht erinnert sich der ein oder andere mal so ein Tadel vom Lehrer bekommen zu haben. Ja, das war irgendwie früher in meiner Zeit so ein hellblauer Umschlag, den man dann nach Hause geschickt bekommen hat. Ich glaube, ich hatte sowas nie bekommen, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich hatte schon mal Anrufe bekommen von der Lehrer, und da habe ich von meinem Vater richtig Ärger bekommen. Aber das ist so ein Tadel, den der Lehrer dann so mal gibt, und du hörst dir das an. Aber hier ist das wirklich, dieses Wort ist wirklich sehr scharf gemeint. Also wirklich eine ganz klare Zurechtweisung. Und das mit einer Schärfe ausgesprochen. Man könnte eigentlich sagen, der hat die Jünger da richtig zusammengefaltet. Also das war jetzt hier nicht mal so Pille-Palle. Da ging es richtig ans Eingemachte. Also da war wirklich etwas, was er ihnen hier sagen wollte. Und warum das auch so scharf war, dass er gesagt hat, erstmal ist es dieser Unglaube und dann die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Wer waren denn die, die ihn schon auferstehen gesehen hatten? Das war natürlich Maria Magdalena. Das war die Frau, ich habe es erst gestern in der Tageslosung gelesen, da war diese Maria Magdalena, die im Morgengrauen, die dorthin gegangen ist, um ihn aufzusuchen und findet dieses Grab leer. Und da in dem Morgengrauen, sie weiß gar nicht, wo haben sie ihn denn hingelegt, und dann schaut sie nach und dann denkt sie, dass es der Gärtner dort ist. Und dann fragt sie, wo haben sie ihn denn hingelegt? Und dann, wo Jesus dann ihren Namen ausspricht, hört sie dieses Vertraute, wie er so oft sie angesprochen hat. Da erinnert sie sich an all das, was da in der Vergangenheit geschehen ist, an Erfahrungen, die sie gemacht haben, wie sie befreit wurde von ihren dämonischen Mächten und Bindungen, die sie gefesselt hatten. All das kommt auf einmal in ihr hoch. Und sie antwortet nur mit einem Wort, Rabuni. Das heißt Lehrer, aber das bedeutet nochmal mit diesem Zusatz Rabuni, mein Lehrer, so spricht sie ihn an, und da ist so viel enthalten in diesen wenigen Aussagen. Und all das hat sie ja den Jüngern bezeugt, sonst hätten die ja gar nicht gewusst, dass sie das darüber schreiben können. Und all das haben die Jünger gehört und haben trotzdem nicht geglaubt. Das ist eigentlich fast unglaublich, dass die da nicht geglaubt haben. Hier lesen wir es. Die da verstanden, nicht geglaubt hatten. Sie hatten der Maria Magdalena nicht geglaubt, die eigentlich die Zeugin war, direkt von ihm selbst da gehört zu haben. Da sind Dinge tatsächlich eingetroffen. Warum ist das auch so scharf? Warum spricht Jesus auch hier so scharf darüber, dass er diesen Unglauben tadelt? Weil wir lesen das, wenn wir die Folie nochmal zurückgehen, oder gehen nochmal zwei Folien zurück zu dem einen ganzen Text, da steht im Vers 16, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also der Unglaube, das ist etwas, was das Schlimmste ist, was ein Mensch nur in seinem Leben tun kann. Weil Jesus verurteilt noch nicht mal, er spricht sie noch nicht mal darauf an, dass ja, sie ihn verleugnet hatten. Dass es da so einen Petrus gab, der da ja sogar dreimal verleugnet hat und das so heftig gemacht hat, dass er ja sogar geflucht hat an dem Tag, weil die ihn da erkannt haben als einer der Jünger Jesu. Aber nein, das spricht er nicht an. Dass sie alle ihn verlassen hatten, dass sie weggelaufen sind, bis auf Johannes, den einen Jünger, der am Kreuz noch da geblieben ist. Aber das spricht, noch nicht mal das spricht er an. All ihre Fehler, all ihre Sünden, all das hat ihn da nicht interessiert. Was hat ihn interessiert? Es war der Unglaube. Und der musste raus, der musste weg. Deswegen diese Schärfe, womit er sie hier auch getadelt hatte. Ja, man kann sich das wirklich da nur so vorstellen, die Jünger, die verurteilen könnte ich sie noch nicht mal. Ich weiß doch selber, wie oft ich manchmal in solchen Situationen war, und du hast genau gewusst, das ist jetzt der Schritt, den Jesus will, dass du gehst, diesen Glaubensschritt zu gehen. Könnt euch da viele Beispiele aus meinem Leben erzählen, aber das sind manchmal so Schritte, wo du dann auf einmal, wenn es nicht so glatt läuft, anfängst zu zweifeln, anfängst zu nicht mehr daran zu glauben, obwohl du das dann schon so oft schon sogar bestätigt bekommen hast. meine liebe Frau, die hilft immer dabei, und noch andere Personen, die ich da auch immer mit in das Gespräch mit reinnehme. Aber ich weiß doch selber, wie ich auch da selber bin. Und da auch dort muss man eine Sache immer wieder feststellen. Wir brauchen wirklich auch die Zurechtweisung von unserem Herrn, uns immer wieder auch da weiterzuentwickeln. Es ist ja ein Riesengnadengeschenk von Jesus, dass wir seinen Heiligen Geist haben und dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir uns immer weiter auch entwickeln dürfen, immer weiter wachsen dürfen, immer stärker werden dürfen im Glauben. Und dazu brauchen wir einfach auch das Wort Gottes, dazu brauchen wir die Gemeinschaft miteinander. Ja, ich hatte jetzt hier die Stelle von den Emmaus-Jüngern, die habe ich hier jetzt unten doch gefunden. Und das ist ja auch etwas, wo man diese Jünger, wenn man da sich das da auch so ein wenig vorstellt, wie verzweifelt die waren und dass sie nicht geglaubt haben, genau das steht hier in Lukas 24 ab Vers 17. Ich lese uns einfach diese Verse nochmal vor, damit das wirklich nochmal, auch nochmal gefestigt wird, das, was ich eben gesagt habe. Und hier heißt es, und er sprach zu ihnen, Jesus sprach zu ihnen, was ihr unterwegs miteinander besprochen und was habt ihr unterwegs miteinander gesprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Also genau das bestätigen diese beiden Jünger, dass es genau so eigentlich auch geschehen ist. Und sie ihn da nicht erkannt haben. Aber wir haben ja gelesen, wie er sie dort rausgeholt hat aus diesem Unglauben. Denn dieser Unglaube ist es, der uns letztendlich trennt und der uns letztendlich auch verdammt. Die Begegnung mit Jesus, wenn wir weitergehen in der nächsten Folie, die habe ich dann genannt, der Auftrag des Auferstandenen. Jesus gibt ihnen hier einen Auftrag und er sagt zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der diese Offenbarung Jesu erlebt hat, dem Jesus begegnet ist, den Jesus natürlich auch voranbringt, durch seinen Geist, auch durch das, wie er sie auch da weiterbringt, durch diese Zurechtweisung. Da ist dieser Auftrag, den er dann diesen Jüngern weitergibt. Er sagt ihnen, geht nun hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jesus ist uns das größte Vorbild. Er war der, der auf einer Mission war. Er kam von dort herab, wo es richtig gut war, und hat sich wirklich herab erniedrigt, ja so weit erniedrigt, wie Paulus das im Philipperbrief sagt, ja bis zum Kreuz. Also die Erniedrigung, die hat überhaupt kein Ende gehabt. Er hat all seine Würde verloren. Am Ende wie ein Schwerverbrecher angespuckt zu werden, die brutalste Strafe zu erleiden, ans Kreuz genagelt zu werden, wirklich komplett erniedrigt. Erniedrigender geht überhaupt nicht mehr. Und er ging diesen Weg, weil er eine Mission hatte. Und diese Mission war wirklich, die warst du und die war ich. Das war die Mission, die Jesus auf dem Plan hatte und die er nachgefolgt ist. Und er gibt diese Mission weiter. Er sagt nicht, behaltet das für euch, dass ihr mir begegnet seid. Nein, er sagt, geht hin. Das bedeutet, jeder, der sich heute Christ nennt, jeder Einzelne, der eine Begegnung mit dem Auferstandenen hatte, jeder, der darauf geantwortet hat, der das in seinem Glauben ausgesprochen hat, der in diesem Glauben gegangen ist, jeder, der das erlebt hat, ist berufen, ein Prediger zu sein. Jeder Christ ist berufen, ein Prediger zu sein. Und hier, wenn man sich das hier vorstellt, Jesus, er geht ja hin und er sagt, hey, geht hin in alle Welt. Und wir lesen das auch im Matthäus-Evangelium, den Missionsbefehl, wie er sagt, hier in Jerusalem, dann Samarien und dann bis an das Ende der Welt. Das heißt, in so konzentrischen Kreisen sollte sich das Evangelium einfach ausbreiten. Und es sollte weitergehen. Und ich hatte letztens mich mit Nicolin unterhalten und mir ist ein Buch eingefallen, ein Buchtitel. Und dieses Buch, ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, also für die, die 1980 schon gelebt haben, da gab es ein Buch, das heißt Die glühende Retterliebe. Ja, einige kennen das, Oswald Smith. Ein altes Buch. Und irgendwie, ich habe mal vor meinem Vater, der liest immer weniger, weil er nicht mehr so gut sehen kann, Kartonsbücher wiederbekommen. Ne? Und dann schaue ich dann halt nach, welche Bücher kann ich da behalten. Und da war wieder dieses kleine Büchlein dabei, ich habe es mal durchgelesen, es wurde mittlerweile auch wieder neu aufgelegt. Und da ist mir eine Geschichte, die ist mir nochmal so neu lebendig geworden. Und da ging es so darum, da ist so ein reicher Grundstückbesitzer. Und dieser Grundstückbesitzer, so im 19. Jahrhundert, der verlässt so seinen Haushalt und dann gibt er seinen Leuten, seinen Arbeitern, gibt er den Auftrag. Und er sagt, pass auf, ich muss auf Geschäftsreise. Dauert was länger. Wird ungefähr so 2 Jahre gehen. Vielleicht auch ein bisschen länger, ich weiß es nicht genau, aber das ist die Zeit, die ich so einplane. Und während der Zeit, dann schau doch bitte nach, dass hier im Haus alles in Ordnung ist, dass die Ländereien, er war ein Großgrundstückbesitzer, dass die ganzen Ländereien auch bestellt werden. Also, dass der Acker beackert wird und so weiter und so fort. Und die Arbeiter und auch die Verantwortlichen, die sagen, ja, machen wir natürlich, machen wir. So, und dann bleibt er diese 2 Jahre weg. Und nach all dieser Zeit, es hat dann noch mal was länger gedauert, kommt er dann so zurück. Fährt dann natürlich in der Kutsche, von Pferden haben wir schon gehört, die ziehen da gerne auch manchmal Kutschen. Und dann kommt er zurück und er fährt so durch seine Ländereien und dann sieht er da das ganze Land drumherum, also nicht bestellt. Da wucherte Unkraut immer wieder so zwischendurch, hat er mal so 1, 2 Leute gesehen, die irgendwo an dem Land da gearbeitet haben. Und dann kommt er immer näher zu seinem Haus und dann auf einmal so vor dem Haus, direkt hinter dem Zaun, hinter der Mauer, da sieht er, ey, der Rasen, der war megamäßig schön. Also der war wirklich, da waren welche, die hatten so eine Nagelschere und haben den geschnitten. Und dann geht er immer näher, boah, die Treppe, ey, die war, gab damals noch keinen Hochdruckreiniger, aber die war so blitzeblank, wirklich sauber gemacht. Und dann geht er dort rein und als er dort reinkommt, boah, die Gardinen, ey, im strahlendsten, hellen, weißen Ton haben die dort gehängt, also frisch gewaschen, es hat geduftet, das ganze Haus war tipptopp sauber. Der Teppich ausgeklopft, also wirklich geputzt alles. Und dann kommt ihnen dann der Hausverwalter, der kommt ihm entgegen und voll Stolz sagt, Mensch, hast du gesehen, wir haben alles richtig gut, haben wir hier in Schuss gehalten. Und er sagt, ja, das stimmt, also hier drinnen, das sieht wirklich toll aus, also ich bin sehr zufrieden, wie das hier drinnen aussieht, aber was ist denn mit den ganzen Ländereien? Also die sollten ja auch bearbeitet werden. Die ganze Energie hat sich nur auf dieses eine Haus beschränkt und alle haben nur daran gearbeitet, damit sie es dann wirklich auch schön haben. Dass der Mann es natürlich schön hat, alles gut. Aber er sagte, was ist mit den Ländereien? Die sollten bestellt werden, die sollten ja letztendlich Ertrag bringen, dass es dann ja auch da vielen Leuten da zu Hilfe kommt. Und ich glaube, so ist es manchmal, man kann so schnell sich um sich selber kreisen, um das, wo man drinne ist. Und ich fand das Bild auch ein schönes Bild, dass man nie vergessen sollte, es gibt da draußen ein riesen Missionsfeld. Sei es in deinem Umfeld, sei es in der Mission. Ich weiß ja nicht, was für Aufträge Gott in unser Herz hineingelegt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, da, wo wir sind, da sind wir zu Missionaren, sind wir da berufen und auch dahin bestellt. Und natürlich gilt es aber auch, rauszugehen. Es gilt natürlich, nicht nur in Jerusalem zu bleiben, nach Samarien zu gehen und dann bis an die Enden der Welt. Jeder da, wo Gott ihm seinen Auftrag gegeben hat und wo er ihn hingestellt hat. So, und dann steht hier weiter, ab Vers 17, die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind folgende: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen und sie werden gesund werden. Also hier ist nochmal so, dass der Herr das sogar bestätigen wird. Diesen Dienst, den wir tun. Also das ist auch etwas, wo man unglaublich auch für belohnt wird. Für das, wenn wir hinausgehen. Ich kann mich so gut erinnern an mein allererstes Mal, wo ich mich so frisch entschieden habe für Jesus. Und ich weiß, ich war gerade in der Ausbildung, erstes Lehrjahr. Und dann hatte ich da so einen richtig fanatischen Muslim bei mir. Der war nicht in unserem Lehrjahr, aber es war ein größeres Werk. Der war irgendwo anders eingesetzt, hat eine andere Ausbildung gemacht. Und der sprach mich irgendwann an. Und ich habe gedacht, soll man dem überhaupt vom Evangelium erzählen? Ist der überhaupt offen dafür? Aber ich merkte so, mir kam dieses eine Wort dann im Kopf, wo es da aus dem Römerbrief heißt, denn es ist die Kraft Gottes, die dahinter steht, wenn wir das Wort Gottes verkündigen. Und ich weiß, ich habe mich da wirklich überwunden. Ich habe gedacht, boah, wie kriege ich das raus? Und dann fing ich nur an, darüber zu sprechen, von diesem Evangelium. Und ich merkte wirklich, wie Kraft auf einmal da war. Und der hat mich so angeguckt. Ich kann mich noch erinnern, er hat einen knallroten Kopf bekommen. Ich habe gedacht, warum wird der so rot? Ich habe ja dem nur irgendetwas erzählt. Ich meine, ich weiß, ich hatte nachher eine richtig gute Zeit mit dem und auch später. Wir sind da so gut miteinander ausgekommen und wenn wir uns mal getroffen haben, das war nicht so oft, aber dann konnten wir einfach so auch über diesen Glauben sprechen und er war wirklich auch dafür offen. Also man merkt schon, da ist eine Kraft, eine Power dahinter, wenn wir uns wirklich überwinden, über dieses Wort, das in unseren Herzen drin ist, über diesen Glauben zu sprechen, den wir selber erlebt haben. Denn wir sind ja berufen, wie es dort heißt, wir sind zum Zeugendienst berufen. Wir sind nicht berufen, hier die Staatsanwälte Gottes zu sein. Dazu sind wir nicht berufen. Ja, ich meine, so vor Gericht, wer ist denn eigentlich immer der so richtig gefährdet ist, so in diesen ganzen Mafia-Filmen? Kennt ihr den? So, in den Mafia-Filmen, wer ist der Gefährdete? Immer der Zeuge. Das ist sowas von egal, was der Richter weiß. Das ist sowas von egal, was der Rechtsanwalt sagt. Das ist sowas von egal, was die Staatsanwälte wissen und sagen. Alles spielt keine Rolle. Der Zeuge, wenn der irgendetwas sagt, das Ding hat Gewicht, weil der hat etwas gesehen, der hat etwas gehört, der hat etwas erlebt. Und wenn er darüber spricht, da ist eine Kraft dahinter, die kann keine andere Predigt ersetzen. Weil du hast etwas erlebt und jeder, der Christ ist, hat das erlebt. Und dazu ist er berufen, das, was er erlebt hat, mit den anderen zu teilen. Und da, glaube ich, dürfen wir auch nicht das ganz Kleine, wenn man manchmal denkt, ach, warum soll ich es sagen? Das darf man da auch auf gar keinen Fall verachten. Und das ist eigentlich diese Freude, die wir haben dürfen. Dass diese Osterbotschaft, die wir gehört haben, das ist Freude in unseren Herzen. Darüber, Jesus ist auferstanden. Und das ist wirklich eine Power, die dahinter steht. Hinter dieser Aussage, dass Jesus auferstanden ist, dass der Tod, das war eigentlich der Endgegner. Der Tod, das war der Endgegner. Der war so, der ist ja so einnehmend, so vollkommen. Also du kommst ja gar nicht weg. Der Tod, wenn du mal tot bist, da ist alles finito, ja. Da kannst du nichts mehr machen. Da kannst du nicht mehr glauben. Da ist einfach tot. Und diesem Tod hat Jesus die Macht genommen. Er hat dem Tod die Macht genommen. Deswegen weiß ich das zu 100%. Ein Christ ist niemals tot. Niemals. Irgendwann sterben wir. Aber tot sind wir niemals, denn wir leben auf ewig weiter mit ihm. Und das ist die frohe Osterbotschaft und die dürfen wir auch anderen erzählen und verkündigen. Und diesen Gedanken, den einfach mitzunehmen, dieses Bewusstsein zu haben, diese Offenbarung, die ich mit Jesus in meinem Leben hatte, wenn ich sie verstanden habe, wenn ich diesen Glauben in mir habe, das dann auch unter die Menschen zu bringen. Denn eine Sache, die werden wir im Himmel auch nicht tun können, und das ist anderen von Jesus zu erzählen. Die können wir nur hier auf der Erde tun. Im Himmel? Vorbei. Da weiß jeder Bescheid, wer Jesus ist. Amen.